2. Korinther 10 ist immer noch unser Thema und dort ja vor allem diese Stelle ganz am Anfang, Verse 3 bis 5, auf die ich noch einmal zurückkommen möchte. Ich hoffe, dass es euch nicht zu viel wird oder langweilt, wenn wir manchmal so innehalten und gewisse Stellen besonders gut anschauen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen ja wirklich das Wort Gottes fortlaufend auslegen. Wir wollen nicht nur Themen predigen, gerade wie sie uns gut dünken, mal hier, mal dort, sondern das Wort Gottes muss fortlaufend ausgelegt werden, um den ganzen Ratschluss Gottes wirklich erfassen zu können. Aber es gibt dann immer wieder solche Eckpunkte, wo Themen im Vordergrund stehen müssen. Und das ist sicher so eine Stelle hier. Eben dieses Thema, die Zerstörung von Festungen der Sünde und des Fleisches in unserem Leben als Kinder Gottes. Ich lese noch einmal die Verse 3 bis 5 von 2. Korinther 10. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. In diesem so hilfreichen und wichtigen Abschnitt offenbart uns Gottes Wort, dass es Festungen oder Bollwerke gibt im Leben der Gläubigen. Es stellt es dar als Tatsache. Es ist so, es gibt Festungen in unserem Leben. Und aus dem Zusammenhang sehen wir, was gemeint ist mit den Festungen. Festungen der Sünde, der Fleischlichkeit, des Ungehorsams gegen Christus und sein Wort oder sein Gebot. Das Wort Gottes macht keinen Hehl daraus. Es ist eine Realität. Es gibt diese Festungen. Und wir wollen uns fragen, bei wem ist denn das so? Wer ist betroffen von uns? Oder vielleicht anders gefragt, wer von uns würde sagen, dass er oder sie keine solche Festungen kennt in seinem Leben? Alle Gläubigen, die noch die alte Sündennatur in ihrem Leib tragen, haben solche Festungen und Bollwerke der Sünde eben gegen Gott und seinen Willen. Sünde heißt ja immer gegen Gott oder gegen Gottes Wille. Alle Gläubigen, die noch die alte Sündennatur tragen. Bei den anderen Gläubigen, die keine Sündennatur mehr tragen, gibt es keine solchen Festungen. Aber jetzt möchte ich dich fragen, kennst du jemanden? Kennst du jemanden auf dieser Erde? Dann bitte zeig mir diese Person, diesen Gläubigen, der keine Sündennatur mehr trägt. Ich kann dir sagen, es gibt keinen auf dieser Erde. Paulus selber offenbart hier, dass er auch davon betroffen ist. Und er zeigt uns so hilfreich für uns, wie wir dagegen kämpfen. Und dieser Abschnitt offenbart uns weiter auch, dass eben unser sündiges Fleisch solche Festungen sich organisiert und darin seine Machenschaften versteckt und verschanzt, um sie vor der Offenlegung oder vor der Entlarvung, könnten wir sagen, durch den Geist und durch das scharfe Schwert Gottes zu bewahren. Das ist die Taktik unseres Fleisches. Überlegen wir uns auch kurz die Frage, ist denn Gott unser Feind? Wenn er die Sünde offenlegt in uns, wenn er, wenn ich das so sagen darf, so deutlich, den stinkenden Eigenwillen in uns, die Machenschaften und Werke unseres Fleisches offenlegt. Ist er deswegen unser Feind? Wenn er das tut, damit er diesen Müll uns abnehmen kann. Ist Gott deshalb lieblos und hart zu uns? Oder sein Wort? Oder der Prediger seines Wortes? Haben wir vielleicht, wie die Hebräer, das Trostwort vergessen, das zu uns als Söhne und Töchter Gottes spricht? Mein Kind, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen oder überführt wirst. Denn wen der Herr lieb hat, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jedes Kind, das er aufnimmt. Interessant, dieses Wort, er schlägt. Mastigo im Griechischen. Das heißt, wird eigentlich immer sonst im Neuen Testament mit Geißeln übersetzt. Es ist genau das Wort, genau das, was dem Herrn Jesus passiert ist. Als er ausgegeißelt wurde, ist auch dieses Wort gebraucht. Wie war denn die Geißelung des Herrn durch seine Feinde? Und wie ganz anders ist es, wenn unser himmlischer Vater, der uns mit seiner göttlichen Liebe liebt, wenn er uns straft, von dem wir gerade gelesen haben, gehört haben, dass er voller Mitleid und Erbarmen ist. Möchtest du lieber von dem wahren Feind deiner Seele gegeißelt werden? Von Satan? Ich bin dankbar, wenn mein himmlischer Vater es tut. Es ist also eine Tatsache, dass wir alle noch die Sündennatur unser Selbst in uns haben und damit auch diese Festungen, die diese Sündennatur baut. Es ist eine Tatsache, dass wir als Kinder Gottes täglich im Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist stehen, dem neuen Leben Christi in uns, wie das uns ja auch Galater 5, 17 sagt. Wenn wir das kurz aufschlagen. Ich lese Vers 16 auch noch mit, Galater 5, 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. In diesem Geistwandeln, den Paulus hier meint, ist das Gegenteil von unserem Geist des Eigenwillens. Wandelt im Geist Christi. im Geist Gottes. Wenn wir nicht im Geist Gottes wandeln, wandeln wir im Geist unseres Eigenwillens. Und dann beschreibt er diesen Kampf im Vers 17. Denn das Fleisch, gemeint ist unsere alte Sündennatur, gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. So kurz geschildert dieser tägliche Kampf, in dem wir stehen. Geist und Fleisch widerstreben einander. Das Wort Widersacher ist hier gebraucht. Sie stehen einander frontal entgegen. Sie sind unvereinbar. Du kannst dein Fleisch und den Geist Gottes, das neue Leben in Gott, aus Gott, nicht miteinander befrieden. Es ist unmöglich. Es ist ein dauernder Kampf, von dem eben den Paulus hier im 2. Korinther 10 beschreibt und wie wir siegreich darin sein können. Jetzt möchte ich die Frage stellen, ist dieser Kampf gegen unser Fleisch, gegen unseren Eigenwillen, ist das ein Verteidigungskampf oder ist das ein Angriffskampf? Was meint ihr? Ist unser Kampf gegen das Fleisch ein Verteidigungskampf oder ein Angriffskampf?
Aber es ist ein aktiver Kampf.
Angriff. Ganz offenbar, ganz offensichtlich. Es ist nicht eben wie in Epheser 6, wo wir in der Waffenrüstung Gottes standhalten sollen, gegen die listigen Angriffe der Dämonenwelt, der Mächte, der Finsternis. Ganz klar eine Verteidigungshaltung, angetan mit dem Brustpanzer, mit dem Helm und so weiter. Vorwiegend ein Verteidigungskampf dort. Aber hier genau das Gegenteil. Hier ist es ein aktiver Angriffskampf. Die Waffen unseres Kampfes sind mächtig zur Zerstörung. Das tönt nicht nach Verteidigung. Das tönt nach aktivem Angriff. Und wir erhalten hier von Paulus überaus wertvolle Anweisungen, wie wir diesen Angriffskampf gegen die Machenschaften und Festungen unseres eigenen Fleisches kämpfen sollen. Und wir haben das letzte Mal ja schon gesehen, dass die Bibel es sehr, sehr ernst meint mit diesem Kampf. Kaum ein Auftrag im Wort Gottes an die Gläubigen im Neuen Testament, der mit solch ernsthaften Bildern gegeben wird. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus selber es ernst meint mit diesem Kampf, den wir kämpfen sollen. Und wo er auch ausdrückt, dass nicht er ihn für uns kämpft. Es gibt Kämpfe, die ficht unser Herr für uns. Aber es gibt Gebiete, da müssen wir selber kämpfen. Mit seinen Waffen, welche mächtig sind zur Zerstörung von Festungen. Dieser Kampf gegen unsere Sündennatur, unseren Eigenwillen, wird vom Herrn Jesus so bildhaft dargestellt. Auch schon diese ernste Sprache in unserem Monatsvers. Wer sein Leben retten will oder erhalten will, gemeint ist eben genau dieses Eigenleben, diese alte Natur, diesen Eigenwillen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Oder die Stelle, die wir letztes Mal gelesen haben, Markus 9, wird auch im Matthäus 5 und Matthäus 18 wiederholt, diese eindringliche Darstellung, bildhafte Darstellung des Herrn Jesus. Wir schlagen es vielleicht doch nochmal auf, Markus 9. Schau noch einmal kurz darauf, Markus 9, Vers 42 zum Beispiel. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, die Kleinen, die an ihn glauben, das sind wir alle, wenn wir gläubig sind an den Herrn Jesus. Wer aber einem dieser Kleinen Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt. Der Wurm, der die Seele quält und das Feuer nicht erlischt. Was für eine Sprache, was für eine bildhafte Darstellung davon. Jemand anderem Anstoß zu geben zur Sünde. Oder wenn meine Hand, mein Fuß, mein Auge mich zur Sünde veranlasst. Also mein äußerliches Handeln und Wandeln in meinem Leben. Und die möglichen Konsequenzen davon. Und wir haben gesehen, dass das nicht nur so scharf ist vom Herrn Jesus, weil das irgendwie noch vor seinem Kreuzestod war oder so, wie man das manchmal versucht zu interpretieren. Paulus spricht in der genau gleichen Sprache. Kolosser 3, auch das wollen wir noch einmal kurz aufschlagen. Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und Vers 8 und 9 gehören auch dazu. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, nämlich Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Interessantes Wort, Lügen, Pseudomai. Hören wir das Wort Pseudo darin. Gemeint ist etwas vortäuschen oder eben etwas vorgeben, was nicht ist. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Als Kinder Gottes leben wir nicht mehr in diesem alten Menschen. Er ist nicht mehr unser Lebensentwurf. Wir haben ihn ausgezogen. Aber die Sündennatur ist noch da in unserem Herzen. Und darum kommt es zu diesem Kampf. Und Gott hat es so gewollt, damit wir in ihm wachsen dürfen. Damit wir in ihm wachsen dürfen und er zur Ehre kommt. Weil am Schluss wird er sich verherrlichen darin, dass sein Leben in uns zum Ziel gekommen ist. Er programmiert uns nicht einfach um mit der Wiedergeburt, dass jede Sünde weg ist und wir nur noch das tun, was er will, wie ein Computer. Nein, so bekommt er keine Ehre. Seine Ehre kommt daher, dass er am Schluss mit uns zum Ziel kommt, mit seinem Leben in diesem schwachen Gefäß, in diesem Leibesfleischesgefäß. Alle diese Dinge, die wir hier gelesen haben in Kolosser, sie sind fester Bestandteil von uns als Kinder Gottes. Es sind Glieder unserer Persönlichkeit. Tötet daher eure Glieder, sagt Paulus, wie der Herr Jesus. Haue sie ab. Der Herr Jesus sagt uns ja auch klar und deutlich, wo sie diese Glieder, diese alte Sündennatur, wo sie an uns bzw. in uns zu finden ist. Im Herzen. Wir haben die Stelle auch angeschaut letztes Mal. Im Herzen, aus dem Herzen kommen diese Dinge. Und Jeremia sagt uns, überaus trügerisch ist das Herz und unheilbar böse. Unheilbar böse. Und wir haben auch die Stelle in 1. Mose 6 angeschaut. Die Bosheit des Menschen ist sehr groß, hat Gott gesagt. Und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Und wir haben gesehen, wenn die Bibel von menschlichen Herzen spricht, dann meint sie immer auch die Gedankenwelt des Menschen. Herz und Gedankenwelt sind aufs Engste verbunden. Sie sind ein und dasselbe. Wenn wir etwas in unserer Gedankenwelt drehen und bewegen, kommt dies aus unserem Herzen. Alles, was in unserem Herzen ist, denken wir an die Bibelstelle, was aufgezählt wurde. Alles, was in unserem Herzen ist, wird in unsere Gedankenwelt eindringen und sehr vieles davon an unserem Äußern, an unserem Wandeln sichtbar werden. Das vergessen wir so oft. Wir denken, niemand sieht in mein Herz. Wir täuschen uns sehr schwer. Alles in unserem Herzen wird in unserer Gedankenwelt sich irgendwie aufbauen und manifestieren. Und vieles davon wird sichtbar werden in unserem Leben, in unserem Wandel. Und genau dort, in unserem Herzen und damit in unserer Gedankenwelt, dort sitzt die Sündennatur. Dort baut sie Festungen unseres Eigenwillens und Ungehorsams gegen den Herrn und sein Wort. Und hier haben wir nun diese hilfreiche Stelle, 2. Korinther 10, 3 bis 5, die uns zeigt und die auch die Waffen in die Hände legt, damit wir gegen diese Festungen vorgehen können. Sie zeigt uns, was mit Töten oder Abhauen oder Ausreißen gemeint ist. Oder auch im Hebräer haben wir gelesen, widerstehen bis aufs Blut. Als erstes, wenn wir jetzt diese Stelle weiter anschauen, wollen wir eine wunderbare, herrliche, geistliche Wahrheit festhalten. In diesem Kampf, zu dem uns Paulus hier eben anleitet, ist uns der Sieg garantiert. Wir können in diesem Kampf nur siegen. Herrlich eingerichtet von unserem Gott. Aber es gibt auch eine Umkehrwahrheit. Wenn wir nicht kämpfen, wenn wir nicht kämpfen, unterliegen wir. Können wir nur unterliegen. Und zwar, unser geistliches Wachstum wird unterliegen und verlieren. Unser Dienst für den Herrn, die Vermehrung unserer Pfunde und Talente, die der Herr uns anvertraut hat, mit denen wir wuchern sollen und himmlischen Reichtum uns ansammeln. Wir werden darin nur verlieren, wenn wir nicht kämpfen. Und Gott verlangt zwei Grundvoraussetzungen von uns für diesen Kampf. Vielleicht gibt es noch mehr, das sind die mir entgegengekommen sind. Zwei Grundvoraussetzungen. für diesen Kampf, den Paulus hier uns nahe bringen will. Wir müssen ihm glauben. Wir müssen Gott glauben. Das heißt, zustimmen, dass es Festungen und Bollwerke in unserem Leben gibt. Das ist eine absolute Grundvoraussetzung, um diesen Kampf aufzunehmen, der immer zum Sieg führen wird. Wir müssen ihm glauben, zustimmen, dass es Festungen und Bollwerke gibt in unserem Leben. Sehr einfach eigentlich. Das ist eine einfache Grundvoraussetzung. Und auf der anderen Seite so schwierig. So schwierig. Warum? Es ist ja gerade das Wesen von Festungen, sich zu tarnen und zu verstecken. Aber genau darum geht es unserem Gott, wenn er diese Grundvoraussetzung von uns verlangt. Es hat zu tun mit einer bußfertigen Haltung. Es hat zu tun mit Demütigung vor Gott. So demütigt euch nun vor Gott. Gebt ihm Recht, dass es diese Festungen gibt in unserem Leben. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Und die zweite, da möchte ich zuerst fragen, wer bestimmt denn, zum Beispiel in einem Zweikampf, wer bestimmt denn, wann ein Kampf beginnt? Der Angreifer oder der Verteidiger? Offensichtlich. Ein Kampf, ein Krieg beginnt mit dem Angriff. Wir müssen kämpfen und angreifen. Wir sind die Aktiven. Wenn wir einfach mal abwarten, unterliegen wir. Das kommt so deutlich aus dieser Anweisung von Paulus hier heraus. Wir kämpfen nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Paulus antwortet hier ja auch auf den Vorwurf, er, Paulus, würde fleischlich wandeln oder gemäß dem Fleisch, wie es da im Vers 2 am Schluss heißt. Seine Widersacher, man stelle sich das vor, haben Paulus vorgeworfen, du bist fleischlich. Also wenn er, Paulus, also heilig und mit ungeteiltem Herzen vor Gott wandle, wenn er die Korinther ermahne, in allem dem Herrn gehorsam zu sein, so sei dies fleischlich, sagten sie. Und meinten vielleicht besserwisserisch, aus eigener Kraft, gesetzlich, würden wir heute sofort hören. Diese bösartige Verdrehung der geistlichen Begriffe. Und es fällt auf hier in diesem Abschnitt, Paulus bestreitet nicht, dass er all dies sein könnte. Besserwisserisch, fleischlich. Ungehorsam gegen Christus und so weiter. Er bestreitet nicht, dass er all dies sein könnte. Er lebt ja noch in seinem fleischlichen Leib. Und in ihm war noch die Sündennatur. Aber er sagt, obwohl wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das heißt, er kämpfte nicht mit den Mitteln und Techniken der Sündennatur, nach Art des Fleisches, gegen die eigene Fleischlichkeit. Er kämpfte nicht mit eigenen Waffen. Was tat er denn, um nicht fleischlich zu wandeln, nicht fleischlich Gott dienen zu wollen? Das heißt, in Halbherzigkeit, in Heuchelei, etwas vormachen, was nicht der wirklichen Herzenshaltung entsprach. Also mit eigenen Waffen, so würde das Fleisch handeln. Die Waffen, sagt er, die ich in meinem Kampf benütze, sind nicht fleischlich. Kampf übrigens das griechische Wort Strateia, kennen wir von Strategie. Die Waffen meiner Strategie gegen mein Fleisch sind nicht fleischlich. Und jetzt kommt natürlich die große Frage in uns auf, was sind denn diese Waffen des Paulus? Wie heißen sie? Und das wird uns hier nicht direkt gesagt. Aber sie werden beschrieben, diese Waffen. Wie sie sind und wie sie wirken. Und das ist das Entscheidende, was wir wissen möchten. Wenn ich noch einmal Vers 4 lese, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Sie sind, das ist die erste wichtige Eigenschaft, nicht fleischlich. Sie stammen nicht aus der eigenen Kraft oder Intelligenz des Paulus. Deine eigene Intelligenz, deine eigene Kraft kannst du gerade vergessen in diesem Kampf. Und zweitens, sie sind mächtig durch Gott. Das heißt, sie sind gottgemäß, nicht dem Fleisch gemäß. Sie sind gottgemäß. Das heißt, es sind seine Wirkungen, die diese Waffen hinterlassen. Und deshalb sind sie mächtig. Und deshalb ist uns der Sieg garantiert. Es sind seine Wirkungen, diese Waffen. Wie mächtig sind sie denn? Und was bewirken sie denn? Sie zerstören Festungen. Die Festungen, die unsere Sündennatur immer wieder gegen Gott, gegen seinen Willen und gegen seine Gebote aufbauen will, um so das Eigenleben des Fleisches zu erhalten. Kennt das jemand von euch, wie hartnäckig unser Fleisch ist? Kennt das jemand? Wenn wir ehrlich sind, kennen wir es allen nur zu gut. Wie hartnäckig unser Fleisch ist. Aber es gibt Hoffnung, es gibt mächtige Waffen, wird uns hier gesagt. Es gibt Sieg dagegen. Nur diese Waffen funktionieren nur nach Gottes Regeln und nicht nach meinen. Und darum stecken wir oft so lange fest. Wir möchten sie gerne, diese Waffen. Aber wir möchten sie selber dort einsetzen, wo wir denken, dass es gut ist. Nein, sie funktionieren nur nach Gottes Regeln. Und die Regel Gottes ist die, dass sein Wort unser Inneres ans Tageslicht bringt. Dass wir es wahrnehmen können. Sein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch und trennt. Und schlussendlich ist es ein Richter, ein Offenbarer Von was denn? Von den Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann ist die Festung entblößt. Und dann sind wir gefordert, diese Festung mit den Waffen Gottes zu zerstören. Und da ist der entscheidende Punkt. Weißt du, das Wort Gottes wirkt so. Das Wort Gottes dringt durch. Das kannst du nicht verhindern. Das kannst du niemand verhindern. Gott hat es so festgelegt. Gott hat immer recht. Wenn hier steht, Gottes Wort ist wirksam und lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dann ist es so. Und wenn hier steht, dass es ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens ist, dann ist es so. Ich weiß das, dass Gott offenbart in meinem Herzen durch sein Wort und in deinem Herzen. Aber jetzt eben ist der springende Punkt, der nächste Schritt, doch den kannst du verhindern. Jetzt zu reagieren mit der Waffe Gottes, das, was ans Licht gekommen ist, die Festungen, die Bollwerke gegen Gott zu zerstören, das ist in deiner und in meiner Hand. Und wenn das falsch ist, was ich sage, dann stimmt dieser Text hier nicht, 2. Korinther 10. Vers 5. So, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jetzt müssen wir uns noch einmal die Strategien der Sündennatur, des Fleisches anschauen. Sie werden hier so eindringlich dargelegt. Das Fleisch in uns baut Festungen, Bollwerke. Das ist eine unumstößliche Tatsache, die aus diesem Text so deutlich herauskommt. Und Vers 5 sagt uns jetzt, aus was diese Festungen bestehen. Können wir das etwas besser nachvollziehen? Erstens, Vernunftschlüsse. Vernunftschlüsse. Das griechische Wort Logismos. Es gibt Übersetzer, die haben das mit, finde ich eine herrliche Übersetzung, mit Vernünfteleien übersetzt. Gemeint sind kluge, ich setze klug in Anführungszeichen, kluge Argumente. Was es eigentlich sind, ist nichts anderes als Widerrede gegen Gott. Gegen Gottes Wort und gegen sein Gebot. Das ist gemeint mit Logismus, mit Vernünfteleien, Vernunftschlüsse. Wir zerstören Festungen, Vers 4, Doppelpunkt. Vernünfteleien, Vernunftschlüsse, die geradeaus gegen Gott gerichtete Widerrede, gegen sein Gebot, gegen sein Wort. Oh, wir kennen viele Beispiele heute. Die klugen Argumente, warum heute das Gebot zum Beispiel der Absonderung nicht mehr gilt. Warum es völlig okay ist heute, wenn eine Frau predigt. Kluge Argumente, meterweise theologische Literatur zur Rechtfertigung dieser Haltung. Kluge Argumente, aber eben auch ganz persönliche Dinge, wo wir mit Vernünfteleien uns herausreden. Und besonders hartnäckig ist wenn man sich jahrelang eingeredet hat, dass gewisse Dinge für meine ganz persönliche Situation schon okay sind. Aber vor Gott sind sie Unrecht und Sünde. Vernunftschlüsse nennt das Wort Gottes dies. Und das Zweite, was hier genannt wird, Höhen. Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Das heißt, alles, was sich den Anweisungen Gottes entgegenstellt, wir merken sofort, ist eng verwandt mit dem ersten, mit den Vernunftschlüssen. Aber es hat noch einen speziellen Aspekt. Hier wird nämlich der vielleicht größte Festungskomplex in unserem Leben angesprochen. Was meint ihr? Höhen. Was wird angesprochen?
Vielleicht Hochmut?
Ja, ganz genau. Der Stolz in unserer Sündennatur. Auch der versteckte Stolz. Nämlich die Minderwertigkeit. Eine besonders hartnäckige Form des Stolzes. Die Minderwertigkeit. Und alles, was damit zusammenhängt. Und insbesondere, und darauf möchte ich speziell hinweisen, auch der Neid. Auch der Neid. Und da möchte ich eine ganz besondere Warnung aussprechen. Neid ist sehr, sehr ernsthaft vor Gott. Neid ist geistlicher Mord. Wer neidet, mordet. Das sehen wir aus verschiedenen Stellen, zum Beispiel 1. Johannes 3, 11 bis 12 und der Vers 15. Könnt ihr vielleicht selber nachlesen. Da wird gesagt, wer seinen Bruder nicht liebt, der bringt ihn um, der mordet. Und dann wird gleich ein Bild aus dem Alten Testament zur Erklärung gegeben, was gemeint ist mit, wer ihn hasst. Welches Bild kommt da? Kain und Abel. So wie Kain den Abel umgebracht hat, um dessen Werke willen. Was war das Problem von Kain? Neid. Neid. Auf Abel. Er hat ihn umgebracht. Und Vers 15 in 1. Johannes 3 wiederholt das. Oder Jakobus 4, Vers 2. Könnt ihr auch zu Hause noch nachschauen. Im gleichen Atemzug wird gesagt, was ist das mit unter euch, mit euren Streitereien? Ihr mordet und neidet. Ihr mordet und neidet. Jakobus sagt das nicht zu Ungläubigen in einer Evangelisationsveranstaltung. Er spricht das zu Menschen in einer Gemeinde, in Gemeinden. Was ist das unter euch? Ihr mordet und neidet. Das hat alles zu tun mit diesen Höhen, die hier beschrieben wird, die sich erheben gegen, wieder dieses gegen die Erkenntnis Gottes, gegen Gottes Anweisungen. Wenn wir solche Höhen gegen die Erkenntnis Gottes in unserem Leben belassen, verstecken, tarnen, was auch immer, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keinen Zugang haben zum Wort Gottes. weil es uns nichts oder nicht viel sagt. Diese Höhen stehen gegen die Erkenntnis Gottes. Sie stehen dem im Weg. Und der dritte Inhalt, der hier genannt wird, dieser Festungen, sind die, ich würde mal sagen, die freien Gedanken. Ah, das ist doch schön. Die Gedanken sind frei. Die freien Gedanken. Und das Wort sagt uns hier, was damit gemeint ist. Die Gedanken, die außerhalb vom Willen des Herrn Jesus und außerhalb von seinem Wort ist. Das sind Bestandteile dieser Festung. Die sogenannten freien Gedanken. Wie oft lassen wir doch unsere Gedanken frei? Und sie gehen irgendwo hin. Und wir wissen genau, dass diese Gedanken nicht unter dem Gehorsam gegen den Christus sind. Und die sind Bestandteil dieser schrecklichen Festung. Mit den Waffen, die nun durch Gott so mächtig sind, sollen ich und du selber, nicht er, sollen wir aktiv die Festungen zerstören. Und damit eben die Vernunftschlüsse, die Argumente, Widerrede gegen Gottes Wort und die sich erhebenden Höhen gegen die Erkenntnis Gottes. Und spätestens jetzt wird uns so ganz klar und deutlich, dass der ganze Komplex unserer Gedankenwelt gemeint ist. Unserer Gedankenwelt. Auch der letzte Punkt bestätigt dies. Jeden Gedanken sollen wir gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen den Christus. Wir haben gelesen, Hebräer 4, Gedanken und Gesinnungen des Herzens werden gerichtet vom Wort Gottes. Oder im 1. Mose 6, Gedanken des Herzens alle Zeit sind böse. Unsere Gedankenwelt hat eine enge Verbindung zu unserem Herzen. Dort sitzen die Festungen und Bollwerke, die sich gegen das biblische Denken, gegen den Willen Gottes erheben. Und hier vernehmen wir, dass sie leicht zerstörbar sind. Sie sind leicht zerstörbar, wenn wir bereit sind, sie aufdecken zu lassen, sie zuzugeben vor unserem Herrn. Wenn wir aber auf der anderen Seite unsere Festungen lieben, wenn wir weiter darin gefangen sein wollen, so dass wir diese Lieblingsdinge bewahren können, dann ist das unsere Entscheidung. Wir können nicht entscheiden, dass das Wort Gottes in uns nicht aufdeckt, weil es ist ein Richter. Es offenbart die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Aber wir können entscheiden, dass wir in den Festungen bleiben wollen, gefangen bleiben wollen. Gott wird sie nicht gegen unseren Willen zerstören. Er wird es nicht tun. Wir müssen dies selber tun mit den mächtigen Waffen Gottes, die immer zum Sieg führen. Es ist nicht so, wie das in dieser schrecklichen, falschen Philosophie des Calvinismus gezeigt wird. Ich erwähne das nur, weil ich gerade kürzlich wieder mich intensiv damit befassen musste. Wo zum Beispiel in den Westminster-Bekenntnissen, diesem Grundsatz des Calvinismus, gesagt wird, alles, Gott ist so souverän, Gott ist so überaus souverän, dass alles, was passiert, er genau so im Voraus schon festgelegt hat. Nichts, was passiert, hat nicht Gott so gewollt und festgelegt. Das tönt im ersten Moment, ja, das, Gott ist wirklich souverän, nicht wahr? Aber es ist eine schreckliche Verdrehung. Das würde bedeuten, eigentlich kannst du dich nicht entscheiden. Wenn du in deiner Gefangenschaft bleibst, hat Gott es so festgelegt. Er wollte es so. Sorry, du musst bleiben. Wenn ein Mensch nicht zum Glauben kommt, Gott hat es so festgelegt. Er hat es bestimmt. Sorry, Gott hat ihn zum Verderben bestimmt. Furchtbar, furchtbar. Also wir können entscheiden, ob wir diesen Kampf aufnehmen gegen unsere Gedankenwelt, gegen diese Festungen. Wir dürfen sogar unseren Herrn bitten, uns den Willen zu geben dazu. Herr, schaffe in mir den Willen, dich wirken zu lassen, aufdecken zu lassen und dass ich dann auch die Waffen in Anspruch nehme in diesem Kampf und dass ich die Festungen zerstören will in meinem Leben. Schaffe du diesen Willen in mir. Das dürfen wir. Unser Herr wird es nicht ohne unseren Willen tun. Aber wir wissen, er liebt uns. Er liebt uns, wie man es mit keinen Worten ausdrücken kann. Und darum, wenn wir uns verbarrikadieren und gefangen bleiben wollen in unseren Festungen, dann wird er uns in Schwierigkeiten und Schwierigkeiten und Nöte und Nöte und noch einmal Nöte hineinführen, um unseren Leidensdruck zu erhöhen. Gemäß dem, was wir gelesen haben, Hebräer 12. Er erzieht uns. Er bleibt nicht einfach inaktiv, wenn wir uns verbarrikadieren. Er wird bewirken, dass sich der Leidensdruck in unserem Leben erhöht. Und sein Ziel ist immer, dass er uns unseren Müll abnehmen darf. Was für ein Gott, was für ein Herrn, dem wir dienen dürfen. Was interessiert einen menschlichen Herrn meinen Müll? Soll gefälligst selber schauen, wie ich damit zurechtkomme. Und unser Herr hat alles Interesse, uns unseren Müll abzunehmen, uns freizusetzen. Und er wird darauf hinwirken, bis wir vor ihm kapitulieren und so aus der Gefangenschaft dieser Festungen befreit werden. Geistlich wandeln und eben nicht fleischlich bedeutet, dass wir über unsere Gedankenwelt herrschen und nicht umgekehrt. Beim natürlichen Menschen beherrscht ihn seine Gedankenwelt. Geistlich wandeln heißt, wir herrschen über unsere Gedankenwelt. Es bedeutet, dass nicht die Sünde, welche aus unserem Herzen in unsere Gedanken kommt, über uns herrscht, sondern dass eben wir über sie herrschen und jeden Gedanken gefangen nehmen können unter den Gehorsam gegen Christus. Wir wollen das nächste Mal noch kurz einmal darauf zurückkommen, wie wir praktisch und konkret unsere Gedanken kontrollieren im Angesicht Jesu Christi. Weil das ist das Entscheidende. Ich hoffe, dass dieser Punkt klar geworden ist. Es geht um unsere Gedankenwelt. Es geht darum, dass wir sie beherrschen und nicht umgekehrt. Dass wir zulassen, dass diese Festungen zerstört werden mit den Waffen Gottes. Und das passiert indem, dass wir sie offenlegen, zugeben. Das ist doch schon die Zerstörung dieser Gedankenwelt. Ja, ich gebe zu, das ist eine Festung in meinem Leben. Ich will sie nicht mehr. Und Gott wird den Sieg geben. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, was für ein Herr bist du, dass du uns so völlig befreien willst von all unserem Übel in unserem Leben. Du hast uns erlöst und erkauft durch dein Blut. Du hast uns in diese neue Stellung als gerecht und heilig vor Gott gestellt. Und du siehst auch zu, dass wir in unserem Wandel im Fleisch alles, was wir brauchen, haben, um bestehen zu können, um in diesem Kampf siegreich zu sein gegen unser Fleisch, bis wir einmal davon befreit in Ewigkeit vor deinem Angesicht sein dürfen. O Herr, wie freuen wir uns auf diesen Moment. Und doch wirst du jetzt den Weg, der noch vor uns ist, mitgehen. Du willst uns jetzt helfen. Du willst unser neues Leben, das Christusleben, von dem gesagt wird, es ist alles neu, willst du stärken in uns, Herr. Und willst uns helfen und zeigen, wie wir Sieg haben können über die Festungen unserer Gedankenwelt, unseres Herzens, wo so viel Müll noch sitzt, Herr. Aber du gibst Gnade und du hilfst beim Ausräumen. Und du hilfst, in Beständigkeit zu wandeln, im Geist zu wandeln, Herr. Wir danken dir für deine Treue, für deine Geduld, für deine Gnade mit uns. Bitte offenbare uns weiterhin deine Gebote, deine Gedanken zu diesem Thema, dass wir es wirklich anwenden können in unserem Leben. Hilf einem jeden von uns. Amen.